Das ist Kunst im Ort, der Deep Dive in die Stuttgarter Kunst- und Kulturszene. Ich bin Bianca. Gemeinsam mit euch und den jungen Freunden der Staatsgalerie will ich mehr hören, mehr sehen und mehr erleben. Herzlich willkommen zwischen den Zeilen und hinter den Kulissen. Wer heute Kunst studieren möchte, hat mehr Möglichkeiten denn je. Aber wie positioniert man sich als Kreative oder Kreativer in einem Markt, der sich ständig verändert? Und wie gelingt der Spagat zwischen künstlerischer Freiheit und beruflicher Realität? Darüber spreche ich heute mit Dr. Barbara Eggert, Comicforscherin und Rektorin der Märzakademie Stuttgart. Wir unterhalten uns über die besondere Ausrichtung der Märzakademie und die Zusammenarbeit mit Institutionen wie der Staatsgalerie und der ABK, beispielsweise in Projekten wie der Ausstellung Playlist, bei der Studierende beider Hochschulen gemeinsam ihre Positionen in der Gallery präsentiert haben. Ein besonderer Schwerpunkt unseres Gesprächs ist aber auch die große Leidenschaft von Barbara Eggert, die Comicforschung. Mit der neuen Professur für Comics und Comicforschung schafft die Märzakademie aktuell ein im deutschsprachigen Raum nahezu einzigartiges Angebot, das künstlerische Praxis und wissenschaftliche Forschung rund um das Medium Comic zusammenführt. Es geht um die Frage, warum Comics weit mehr sind als Unterhaltung, welche gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung sie haben und weshalb sie längst als eigenständige Kunstform ernst genommen werden sollten. Wenn ihr mich fragt, mehr als überfällig, und ich bin mir sicher, dass viele von euch nach dieser Folge Comics mit ganz anderen Augen sehen werden. Seid gespannt, wir gehen rein. Einmal herzlich willkommen im Podcast, Dr. Barbara Eggert. Du bist heute bei uns als Lektorin der Märzakademie. Und die Märzakademie ist insofern total spannend, dass es sich bewusst positioniert zwischen Kunst, Gestaltung und Medien.
Ja, die Märzakademie hat da ein besonderes Profil. Du hast das ja schon so ein bisschen umrissen. Wenn man das anderen Personen erläutert, dann am besten so, dass wir uns an der Schnittstelle von einer klassischen Kunsthochschule, einer technischen Hochschule und einer geisteswissenschaftlichen Fakultät befinden. Und wo sich diese drei Ringe sozusagen schneiden, da ist unsere Position. Und die finde ich sehr, sehr interessant, weil damit einher auch geht diese enge Verknüpfung von Theorie und Praxis. Und das ist ja, was bei Gestaltungshochschulen nicht selbstverständlich ist. Diese enge Verzahnung eben mit dem Reflektieren, was man sonst eher aus geisteswissenschaftlichen Bereichen kennt. Und mich hat das sehr, sehr gereizt. Ich bin jetzt seit 3 Jahren Rektorin hier und meine Promotion war im Fach Kunstgeschichte und ich war dann noch in diversen anderen Bereichen unterwegs, eben auch im Bereich Design. Mein Museumsvolontariat habe ich am Vitra Design Museum gemacht, also ist ja auch gar nicht so weit weg von hier. Und insofern hat mich das hier schon besonders gereizt. Vor allem auch, wir heißen ja mit dem Untertitel Hochschule für Gestaltung, Kunst und Medien. Und das ist eben auch noch eine Besonderheit, dass die Kunst mit dabei ist. Das ist nämlich bei Gestaltungshochschulen, die ja zu den Hochschulen für angewandte Wissenschaften gehören, auch selten.
Normalerweise ist es ja schon immer so, dass man einfach sagt, okay, Design und Gestalten, das ist eher so was Angewandtes. Kunst ist dann eher so das Freiere, vielleicht auch ein bisschen Vergeistigtere.
Ja.
Ist es dann deiner Meinung nach wichtig, da einfach ein bisschen auch so eine Brücke zu schlagen, damit das eine nicht ganz so hochkulturell und das andere vielleicht nicht so, ja, als weniger wertvoll vielleicht erachtet wird?
Absolut. Also ich würde sagen, das gehört auch mit zu dem Profil von unserer Hochschule, dass da auch verschiedene Schwerpunktsetzungen möglich sind. Immer schon in Verknüpfung mit der Theorie, also egal jetzt, ob man eher angewandter oder eher frei künstlerisch arbeitet. Aber ansonsten gibt es da eine Skala, würde ich mal sagen, wo man sich so ein bisschen verortet. Und da ist mal eben die Verortung näher an dem freien künstlerischen und mal an dem angewandten. Wir wollen auf jeden Fall hier Personen ausbilden beziehungsweise darin begleiten, ihren Weg als Autor, als Autorin zu machen, eben eine starke eigene Handschrift zu entwickeln, die man jetzt im ganz angewandten Bereich, wenn man jetzt zum Beispiel bei einer Agentur arbeitet, nicht so an den Tag legen kann. Was nicht heißt, dass man sie nicht haben kann, aber sie ist dann im Berufsalltag ja auch nicht so gefragt, weil wenn man jetzt Werbung für ein Produkt macht, geht es ja in erster Linie darum, dass die Wiedererkennungswerte in Bezug auf das Produkt da sind und dass nicht alle sagen, oh, das hat jetzt XY gemacht. Das kann ja manchmal auch eher hinderlich sein. Und wir möchten auf jeden Fall Personen darin unterstützen, eben ihre eigene Handschrift zu finden, die sie dann natürlich auch mit bestimmten Themen, bestimmten Medien verknüpft sehen wollen.
Wie seht ihr denn eure Rolle jetzt innerhalb von Stuttgart? Wir haben ja mit der ABK eine sehr starke staatliche Hochschule auch in Stuttgart. Ihr seid eine private Hochschule. Gibt es da sehr zentrale Unterschiede? Gibt es ein Konkurrenzverhältnis?
Ja, also ich würde sagen, so bewusst anders könnte einer von unseren Slogans sein. Die Märzakademie gibt es ja schon relativ lang. Also die Wurzeln liegen im Jahr 1918 und wir sind jetzt seit 41 Jahren staatlich anerkannt. Und ja, wir sind keine staatliche Hochschule, aber eine Sonderform, weil wir zu über 50% staatlich finanziert sind. Und Konkurrenz oder, wie soll ich sagen, Alternative, also das ist schwierig zu sagen. Wir sind natürlich kein großer Tanker, sondern eher so ein bisschen wendig. Da komme ich vielleicht später auch noch drauf zu sprechen, was das dann auch für unser Angebot, für unser Programm heißt, was wir eben tun können, was staatliche Hochschulen vielleicht nicht ganz so schnell bewerkstelligen können. Aber man hat das ja zum Beispiel bei diesem fantastischen Projekt Playlist gesehen. Das war die Ausstellung, die die Fotoklasse von Ulrike Mürzig, Professorin für Fotografie an der ABK, und Anja Weber, die bei uns Professorin für Fotografie ist, aufgestellt haben. Da wurden ja sozusagen dann jeweils 15 Positionen von den Hochschulen miteinander präsentiert. Und ein Clou war, dass man nicht an den Labels sehen konnte und wirklich recherchieren musste, wenn man herausfinden wollte, wer stammt denn jetzt von welcher Hochschule. Also, dass sich das am Ergebnis jetzt eigentlich nicht ablesen lässt, wo man jetzt sagen könnte, ja, Märzakademie, wir gehen mal davon aus, die sind angewandter. Nein. Und das war auch interessant mitzubekommen, inwiefern Personen dann mit ihren Deutungen fehlgelegen haben. Ja. Also deswegen würde ich sagen, qualitativ sind wir da auf Augenhöhe. Wir sind hier familiärer und kleiner. Wir haben 250 Studienplätze für aktuell zwei Studiengänge. Comics und Comicwissenschaft wird ja jetzt dann in 1,5 Jahren hoffentlich noch unser Portfolio ergänzen. Das ist natürlich was anderes als jetzt so eine ABK, die ganz andere Studierendenzahlen auch hat und sehr viel mehr Studiengänge auch als wir. Aber bei uns ist es so, dass die Studierenden innerhalb dieses Studiengangs, der im Bachelor Gestaltung, Kunst und Medien heißt, eben ihre Schwerpunkte setzen können selbst. Und deswegen haben wir durchaus auch Studierende, die sagen, ich studiere Film. Aber das ist sozusagen dann ihr individuell selbst gesetzter Schwerpunkt, weil es uns schon sehr darum geht, dass die Personen transmedial und intermedial arbeiten und auch transdisziplinär und interdisziplinär. Und dann aber dort ihren Schwerpunkt eben setzen können, medial. Und da würde ich sagen, ist dann schon so ein Unterschied. Ja.
Würdest du dann sagen, am Ende gehen die hier eventuell vielfältiger raus? Weil es ist jetzt normalerweise eher ungewöhnlich, dass man sagt, ich kann wirklich so frei sagen, ja, Film ist mein Ding, deswegen mache ich schwerpunktmäßig Film innerhalb dieses vorgegebenen Rahmens.
Also ich würde sagen, wir bilden hier GeneralistInnen mit Schwerpunkten aus. Und insofern ist man dann natürlich auch auf dem Arbeitsmarkt flexibler. Man ist mehr dazu in der Lage, Transferleistungen zu machen, weil man eben Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven gedacht hat. Und es schadet ja auch nicht, wenn man als FilmemacherIn zum Beispiel sich mit Plakatgestaltung beschäftigt hat. Dann kann man natürlich auch sehr viel präziser dann auch wirklich sein, wenn es darum geht, Personen zu briefen, wie will ich mein Filmplakat haben zum Beispiel. Ja? Weil man es dann aber auch wirklich aus der Perspektive der filmemachenden Personen tut. Und genau solche Angebote halten wir dann eben auch bereit, dass es dort eben diese Durchlässigkeit gibt. Und ich würde schon sagen, dass das für mehr Flexibilität sorgt und vielleicht aber auch ein bisschen ein Gegentrend ist zu diesem sehr starken SpezialistInnentum, was wir sonst so erleben. Aber wenn dann eben ein Feld wegbricht, weil es sozusagen neue Technologien gibt, dann sind unsere Studierenden eben sehr viel breiter aufgestellt, gerade auch durch die theoretische Fundierung, dort besagte Transferleistungen dann machen zu können und neue Wege zu finden.
Würdest du denn sagen, Stand jetzt, wenn man sich den Markt so anschaut, mein Eindruck ist manchmal so der, dass je kreativer es wird, desto wichtiger ist es eigentlich, so eine Nische für sich zu finden. Macht es einfacher oder schwerer, wenn man als Generalistin ausgebildet wurde?
Also ich würde sagen, da macht es sozusagen die Mischung. Ich halte es für wichtig, dass alle, die hier bei uns studieren, dieses generalistische Fundament haben. Aber dazu gibt es ja dann eben noch, also wenn ich das mal als horizontale bezeichne, dass sie dann aber noch so eine Vertikale haben, wo sie komplett in die Tiefe gehen. Ja? Aber das heißt dann eben auch, dass die Person nicht darauf festgelegt ist. Und manche Dinge ändern sich ja auch. Also zum Beispiel bei mir, ich habe zunächst deutsche Sprache und Literatur studiert und inzwischen habe ich meine Expertise im Bereich Comics. Ja. Also es ist einfach auch wichtig, da so Andockpunkte zu schaffen.
Auf den Punkt wäre ich jetzt eh nochmal gekommen, dass er gerade schon so ein bisschen angeteasert, der neue Studiengang kommt. Und das ist natürlich auch so ein Herzensthema von dir wahrscheinlich.
Ja.
Wo du ja, höre ich jetzt so ein bisschen raus, die Liebe zur Sprache und die Liebe zur Kunst dann irgendwie ja, ja, ist ja so ein bisschen das, wo das zusammenkommt wahrscheinlich, auch so das visuelle Erzählen.
Mhm.
Ja, warum ist das ein wichtiges Thema, das du hier unterrichtet haben willst und wie hat sich das gefunden, dass da wirklich ein vollwertiger Studiengang draus wird?
Ja, es ist so, dass das Medium Comic, obwohl es das schon relativ lange gibt, in unterschiedlichen Ländern einen unterschiedlichen Status genießt. Und während die Franzosen da schon seit den 60er Jahren das Label Neunte Kunst drauf geheftet haben, hat man sich in deutschsprachigen Gebiet, also damit meine ich dann schon auch Österreich und die Schweiz, so ein bisschen schwerer getan.
Tatsächlich liegen wir da in Deutschland ziemlich weit zurück. Die Bezeichnung Neunte Kunst tragen Comics in Frankreich bereits seit den 60er Jahren. Seither werden sie in einem Atemzug mit klassischen Kunstformen wie Malerei, Bildhauerei, Architektur, Literatur, Musik, Tanz, Theater und Film genannt. Falls ihr beim Begriff Comic gerade noch an Donald Duck oder Mickey Mouse denkt, kein Stress, bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Barbara Eggert hat nämlich einige Lesetipps im Gepäck, die ziemlich eindrucksvoll zeigen, wie vielseitig, intelligent, berührend und künstlerisch anspruchsvoll Comics heute sein können.
Comic-Wissenschaft und auch Comic war dann in Ansätzen vorhanden, aber ich sag jetzt mal nicht phänotypisch. Ich mache einfach mal ein Beispiel. In den Philologien, also sei das jetzt Amerikanistik oder auch Romanistik, durchaus üblich, schon auch in den 80er Jahren bereits, sich mit Comics zu befassen. Aber es war dann aus der Perspektive dieser Disziplin heraus und niemand hätte jetzt sagen können, ich studiere Comicswissenschaft, weil es das eben nicht war. Man hat dann meinetwegen Romanistik studiert und hat versucht, so einen Schwerpunkt zu setzen. Und in den künstlerischen Fächern sah das relativ ähnlich aus. Das heißt, die Ausschreibungen für neue Professuren lauteten dann Professorin für Illustration. Und dann hing es eben stark davon ab, welche Person sich darauf beworben hat. Und wenn dann eben eine Person wie Uli Lust, die ich gestern in der Stadtbibliothek gehört habe, wieder einmal, sich auf so eine Stelle beworben hat, dann hat man eben so ein und Comics hinten dran gehängt, um der Expertise der gerade sozusagen neu gewählten Personen auch Sichtbarkeit zu verleihen. Wenn dann aber ein Wechsel stattfindet, dann kann dieses und Pünktchen, Pünktchen immer ganz schnell wegfallen und daraus kann dann auch wieder eine Professur nur für Illustration werden. Und da habe ich wirklich gedacht, es ist an der Zeit, dass sich das ändert und dass so eine Professur geschaffen wird, die ganz klar benennt, es geht hier um Comics, also Comic-Schaffen, Comic-Produktion und Comic-Forschung, also die Ergründung dessen, was kann dieses Medium im Vergleich zu anderen Medien, im Verbund mit anderen Medien, was kann das Besonderes leisten? Und mich treibt das schon sehr, sehr lange um, dass es das unbedingt geben sollte. Und nach 10 Jahren ist es nun eben endlich soweit. Und ich freue mich sehr, dass wir das jetzt hier an der Merz-Akademie etablieren konnten, ausschreiben konnten. Und dass sich ganz fantastische Personen tatsächlich auf diese Stelle beworben haben. Und wir jetzt ab Juli eben Barbara Jelin als erste Professorin für Comics und Comicforschung hier bei uns begrüßen dürfen, die dann zusammen mit mir und den anderen Kolleginnen dann auch den Studiengang, den du ja angesprochen hast, mit aufbauen wird, der dann eben auch Comics und Comicforschung heißen wird. Es wird ein Masterstudiengang werden, der berufsbegleitend angeboten werden soll und der sich unter anderem an Personen richtet, die bereits über eine Expertise im Bereich Illustration verfügen, sich aber für den Comic spezialisieren möchten. Und das gibt es eben bislang im deutschsprachigen Raum noch nicht, auch in anderen Ländern noch nicht ganz so sehr, wie es das geben könnte. Und es zeigen sich ja immer mehr Berufsfelder auf, in denen Comics genutzt werden können. Graphic Recording ist ja auch, wie soll ich sagen, immer beliebter. Also das visuelle Sichtbarmachen von Verläufen von Tagungen zum Beispiel, dass, wie soll ich sagen, man die Bilder auch zu einem Anker macht, anhand deren man dann wieder sich auch in Erinnerung rufen kann, worum ging es denn eigentlich, was waren Schwerpunkte in dieser Gesprächssituation in der Tagung. Und da wollen wir eben gerne Möglichkeiten aufzeigen mit dem Studiengang.
Vielleicht kannst du mal noch so ein bisschen umreißen, was für dich das Medium so besonders macht, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, du hast auch gerade gesagt, das gibt es eigentlich ja schon super lange, Comics, leben wir ja aber in einer Zeit, die so visuell ist, eigentlich die noch nie.
Ja.
Das drückt ja auch so ein bisschen aus, dass vielleicht das Entwickeln von der Bildsprache damit zusammenhängt, wie wir halt überhaupt Informationen verarbeiten, speichern.
Ich würde sagen, ein schönes Beispiel jetzt für eine neuerdings gewandelte Re-Einstellung zum Comic durchaus sein kann, dass Udi Lust letztes Jahr den Sachbuchpreis bekommen hat für den Band 1 von Die Frau als Mensch.
Udi Lust und ihre Arbeit werden in dieser Folge noch ein paar Mal thematisiert, deshalb eine kurze Vorstellung für alle, die sie noch nicht kennen. Die österreichische Comic-Künstlerin wurde vor allem durch ihre Comic-Reportagen und dokumentarischen Comics bekannt und ist interessanterweise Professorin für Zeichnung und Comic im Studiengang Visuelle Kommunikation an der Hochschule Hannover. Für ihr 2025 erschienenes Buch Die Frau als Mensch wurde Udi Lust mit dem Deutschen Sachbuchpreis ausgezeichnet. Zum ersten Mal erhielt damit ein Werk in Comicform diesen renommierten Preis.
Das wäre vor 20 Jahren noch nicht möglich gewesen. Da hat sich einfach viel getan. Also zum einen hat sich natürlich stilistisch da auch sehr viel getan. Die Bandbreite ist eine sehr viel größere. Also Personen, die jetzt einen engeren Comicbegriff haben und da jetzt eher an Serien, Hefte für Kinder und Jugendliche denken und einen bestimmten Stil, der damit einhergeht. Also bei den Heften, in denen es um Superheldinnen geht, gibt es ja auch eben einen besonderen Stil, der damit korrespondiert. Aber wenn man jetzt mal so die Landschaft anschaut, es gibt jetzt auch immer mehr Comicbuchverlage oder auch Verlage wie zum Beispiel Reklam, die sich inzwischen trauen, eine eigene Comicschiene zu haben. Das gilt auch für Sukamp. Da ist einfach in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viel passiert. Und auch ein drüber nachdenken, was kann denn hier anderes passieren? Und da ist eben Die Frau als Mensch auch ein schönes Beispiel dafür. Udi Lust widmet sich da ja der Steinzeit und geht da sehr essayistisch ran. Und das ist eben das Schöne, was der Comic kann. Er kann wirklich auch auf der Bildebene mit so einem Konjunktiv arbeiten. Es hätte so sein können. Möglicherweise war es so. Und dass da auch unterschiedliche Möglichkeiten tatsächlich dann visuell umgesetzt werden können und dann auch zu einem neuen Nachdenken anregen können, weil es ist jetzt nicht nur so, dass Udi Lust ausschließlich jetzt Fachliteratur rezipieren würde, um diese Comics erschaffen zu können, sondern dass es eben auch für eine neue Sichtweise auf das eigene Fach dann eben in diesen Disziplinen sorgt. Und das merkt man auch daran, dass sie eben diese Lesungen dann nicht nur in Bibliotheken macht, sondern dass sie auch an Universitäten eingeladen wird. Dass sie dann auf dem Podium mit Archäologinnen sitzt und da ein ganz anderer Diskurs zustande kommt. Auch so, was kann der Comic leisten? Der Comic kann unter anderem leisten, eben zum Teil sehr, sehr genau hinzuschauen. Und viele Leute wissen das vielleicht gar nicht so genau, dass man bei Grabungen ja eigentlich schon immer mit der Zeichnung auch als Medium gearbeitet hat. Weil dort, anders als beim Medium Foto, man manche Dinge auch nochmal anders herausarbeiten kann. Man hat nicht mit diesen Unschärfen zu tun und man sieht anders hin, wenn man versucht, etwas zeichnerisch eben wiederzugeben. Und dieses genaue Hinsehen, das ist eben das, was der Comic unter anderem kann. Er kann auch in einem ganz anderen Bereich zum Beispiel auch Metaphern für Unsagbares finden. Da spreche ich jetzt konkret den Bereich Graphic Medicine an, in dem es darum geht, sich mit Krankheitsbildern auseinanderzusetzen, aus betroffenen Perspektive, aus angehörigen Perspektive, aus pflegenden Perspektive und dort eben andere Möglichkeiten zu schaffen, über Krankheiten, Krankheitsbilder, individuelles Erleben zu schaffen, jenseits des rein klinisch-medizinischen Diskurses. Und da eben auch mit Metaphern zu arbeiten, mit Farben zu arbeiten, mit Bildern zu arbeiten, die auch Menschen ermächtigen, über ihr Krankheitsbild zu sprechen. Und da hat sich einfach sehr viel gewandelt, gerade in den letzten 20 Jahren. Natürlich hat das alles einen Vorlauf vorher schon. Das ist sozusagen die Spitze des Eisbergs, die da jetzt gerade auftaucht. Und der Eisberg ist sehr groß, der sich dann da auch hoffentlich hochschieben wird. Und da würde ich sagen, ist mehr ein Bewusstsein dafür, was der Comic schaffen kann.
Es sind jetzt auch so Anwendungsfelder, wo ich jetzt sagen muss, also sowohl das mit dem Graphic Recording hatte ich zwar schon gehört, aber dieser medizinische Kontext zum Beispiel war mir jetzt gar nicht geläufig. Glaubst du, das geht vielen Leuten so wie mir, dass sie eigentlich bei Comics ja als allererstes an so ein Mickey Mouse Heft denken und dann vielleicht noch an so die Graphic Novel oder so ein bisschen anspruchsvollere Formate, vielleicht auch so diese asiatische Schiene ist ja was, was einfach riesig explodiert ist, aber dass sie überhaupt keine Vorstellung davon haben, dass es da so einen wissenschaftlichen Kontext und auch so konkrete Anwendungsfelder dazu gibt.
Ja, ich würde sagen, es wächst sich langsam so ein bisschen raus, weil Comics mehr Visibility bekommen, auch auf den Buchmessen. Das ist inzwischen eine eigene, wie soll ich sagen, ein eigener Programmpunkt geworden. Das kann natürlich sehr helfen. Zum anderen helfen natürlich schon auch Preise wie jetzt der Deutsche Sachbuchpreis. Das ist ja etwas, was durchaus von vielen Personen verfolgt wird, jetzt nicht nur aus der Branche, sondern generell. Es ist ja ein großes Interesse an wissenschaftlichen Themen generell in der Bevölkerung. Und dann eben zu sehen, oh, jetzt ist zum ersten Mal tatsächlich da ein Comic. Das kann natürlich dem Medium auch helfen, dass es wahrgenommen wird in seiner Ausdifferenziertheit. Und also es gibt ja auch noch andere Preise, wo Comics bereits nominiert waren. Und auch da würde ich sagen, bin ich sehr gespannt, was sich da noch entwickeln wird. Weil dieser Sachbuchpreis, also ich muss da immer wieder drauf zurückkommen, weil das einfach toll war, nicht nur die Nominierung zu haben, das gab es nämlich vorher schon einmal, sondern tatsächlich, dass der Preis an Uli Lust gegangen ist und damit an den Comic. Also das war natürlich ein großer Schritt auch für Uli Lust, aber es ist ein riesen Schritt für den Comic, für das Medium, für dessen Anerkennung und eben dann ein Schritt weg von diesem Vorurteil von engen Comic-Begriffen, wobei du ja selbst schon sagst, und das wäre vor 10 Jahren auch noch nicht der Fall gewesen, dass Personen dann jetzt auch gleich automatisch an Manga denken, vielleicht auch an Erzählformate, längeren Zuschnitts, was manche als Graphic Novel bezeichnen, andere nicht, dass da einfach schon so eine Ausdifferenziertheit ist und es nicht ausschließlich auf, ich sag jetzt mal, Mickey Mouse oder Albenformate wie jetzt Tim und Struppi, Asterix reduziert ist. Also da hat sich schon was getan, weil du hast ja jetzt auch gleich 3 Punkte genannt und ich würde sagen, das Interesse an dem Medium wächst.
Was macht es denn so spannend? Weil du hast jetzt gerade so ein bisschen auch so der Kontext, in dem du es jetzt genannt hast. Also irgendwo ist es ja immer noch so ein bisschen an die Literatur angedockt. Mhm. Aber irgendwo bildet es ja auch eine Schnittstelle zur bildenden Kunst logischerweise durch die Bilder. Was ist so das Besondere? Also ich habe so ein bisschen rausgehört, es lässt so ein bisschen mehr Interpretationsspielraum an der einen oder anderen Stelle als die Literatur. Es ja. Ist ganz so explizit.
Ja, es gibt ja bei Comics inzwischen, das hatte ich schon erwähnt, diese extreme Bandbreite an Stilen. Das heißt, es gibt durchaus auch Personen, zum Beispiel jetzt Barbara Jelin, die ja dann bei uns auch als Professorin anfangen wird, die Aquarell für sich einsetzen im Comic. Das ist natürlich sehr, sehr aufwendig und ermöglicht aber auch noch einmal Dinge im Vagen zu belassen. Also mehr mit Andeutungen zu arbeiten. Das bringen Aquarelle ja mit sich, dass es zum Teil etwas verschwommener zugehen kann, sehr im mehrdeutigen Sinne. Und dass man zum Teil auch noch gar nicht so ahnt, was sehe ich denn da eigentlich? Und dort Personen auch mit auf eine Reise zu nehmen, dann auch wieder zum Zurückblättern anzuregen, was habe ich da eigentlich gesehen? Und da ist sie nicht die Einzige, die da mitspielt. Und dass zum Beispiel dann auch eine Seite zunächst eher abstrakt wirken kann und man dann zum Beispiel, wenn es jetzt um auch historische Comics geht, die jetzt zum Beispiel wie Aale und Gespenster zur Zeit des Nationalsozialismus spielen, man dann erst so denkt, was sehe ich hier eigentlich? Und man dann eben erst 5, 6, 7 Seiten weiter begreift, das, was da so schwammig wirkt, ist eine Pistole, die gerade versenkt wird, weil jemand gerne die Vergangenheit vertuschen möchte, im wahrsten Sinne des Wortes. Und genau auf diesen unterschiedlichen Ebenen zu arbeiten, das kann der Comic hervorragend. Und es gibt Comic-Seiten, die als Einzelillustrationen, als Einzelgemälde, als Einzelaquarell eine unheimlich große Wirkung entfalten können, dann aber eben in diese Textbildnarration wieder eingebunden werden. Und da würde ich sagen, gibt es so, so viel zu entdecken, was eben zum Teil dann wirklich sehr, sehr genau mit dem Inhalt auch abgestimmt sein kann. Also dass zum Beispiel ein dokumentarisch arbeitender Comic mit einer ganz anderen Bildsprache auch operiert, als jetzt ein zum Beispiel autobiografischer Comic.
Ja, spannend. Trotzdem ist ja der Comic auch was, was irgendwo die bildende Kunst teilweise auch ein bisschen inspiriert hat. Wenn ich jetzt an Roy Lichtenstein, prägt sich natürlich auf an der Stelle. Glaubst du, dass auch da so die Grenzen immer mehr verschwimmen vielleicht?
Ja, es gibt ja auch immer mehr Institutionen, jetzt Kunstmuseen und ja, auch größere Kunsthallen, wie jetzt zum Beispiel die Bundeskunsthalle in Bonn, die immer häufiger auch für Comic und Artverwandtes ihre Tore öffnen. Und das würde ich schon sagen, dass das sich auch so als einen Trend bezeichnen lässt, dass dort eine größere Offenheit herrscht und weniger Berührungsängste. Comics eben auch als Kunstausstellungen zu zeigen. Aber für mich ist einfach wichtig, dass man auch sagt, der Comic ist nicht nur Kunst. Also der Comic kann ganz, ganz, ganz viel sein, aber er kann eben auch Kunst sein. Und genau, du hast ja schon klassische Beispiele aus den 60er Jahren da anzitiert. Und ich muss sagen, also eine ganz großartige Ausstellung oder vielmehr ein Mix an Ausstellungen war vor 2 Jahren im Centre Pompidou zu sehen, wo es eine sehr, sehr große Überblicksausstellung gab, die unter anderem von Thierry Grunstein kuratiert worden ist, wo es um die Entwicklung des Comics von 1964 bis 2024 gegangen ist und dann aber auf anderen Ebenen dann auch Dialoge hergestellt wurden zwischen Comics und jetzt anderen grafischen Künsten. Und man das nebeneinander stehen hatte und eben sehen konnte, so, das ist ähnlich gelöst, aber doch ein bisschen anders. Und das ist eben sehr, sehr spannend, weil der Comic so zwischen den Stühlen sitzt. Auf der einen Seite, manche sagen, ja, aber er ist doch angewandte Kunst, aber er kann eben auch sehr frei sein. Und das fand ich einfach sehr spannend, da diese Denkaufgaben mit reinzugeben und sich auch so zu fragen, ist das denn noch ein Comic, was ich hier sehe? Was macht den Comic jetzt zum Comic? Und dass sich eben auch, das finde ich sehr, sehr wichtig, die Definition dessen, was ein Comic sein kann, immer mehr öffnet. Und da haben dann tatsächlich Ausstellungen einen wesentlichen Anteil.
Bist du denn grundsätzlich so ein Museumsmensch?
Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist auch einer meiner Forschungsschwerpunkte tatsächlich, wo sich beides trifft. Das Ausstellen von und mit Comics ist einer meiner Hauptinteressenszweige in der Comicforschung. Mich interessiert das sehr, was da passieren muss, damit eine Bildnarration oder Mitteile eines Comics im Raum funktionieren, weil ursprünglich sind sie ja eben an ein anderes Trägermedium gebunden, sei das jetzt Buch, Heft, Comicstrip oder auch digitale Formate. Was muss passieren, damit das im Raum interessant wird? Ja? Und eben nicht nur ausgedruckte Seiten an der Wand sind, die sich vielleicht angenehmer zu Hause auf dem heimischen Sofa rezipieren lassen würden oder eben wo auch immer man dann gerade mit seinem eigenen digitalen Endgerät ist. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und ich hatte es ja erwähnt, mein Volontariat habe ich beim Vitra Design Museum gemacht und die hatten, da war ich leider schon nicht mehr da, tatsächlich auch schon eine Comic-Ausstellung im Schaudepot, wo es dann darum ging, Design im Comic. Also eigentlich muss man sagen, es gibt eigentlich fast so gut wie gar nichts, wozu es keinen Comic oder keine Comic-Bezüge gibt. Und das ist wirklich interessant, wo das überall Eingang gefunden hat. Und das macht natürlich den Comic auch nochmal einem größeren Publikum bekannt und kann eben dann auch dazu führen, dass Personen, die jetzt, ich sag mal, einen eher bürgerlichen Hintergrund haben und vielleicht noch Berührungsängste mit dem Medium durch diese, was wir immer noch als Aufwertung empfinden, Präsentation im Museum, da einen neuen Zugang dazu bekommen.
Eigentlich ein bisschen lustig, weil du es ja vorhin gesagt hast, was am Anfang so ein bisschen der Bremsklotz war, dass man es vielleicht so eher aus dem popkulturellen Bereich, wenn man es so nennen kann, kannte. Ist eigentlich jetzt so der kleine Bonus, den der Comic hat, dass er so der Publikumsmagnet ist und vielleicht irgendwie auch ein bisschen in so die klassischen Museumsinstitutionen reinzieht.
Absolut. Da kann ich dir voll zustimmen.
Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel Comic wir in der Staatsgalerie zu bieten haben, aber ich stelle trotzdem meine Abschlussfrage nach deinem Lieblingswerk in der Staatsgalerie. Hast du eins?
Also da muss ich jetzt mal ganz kurz als Rektorin antworten. Ja? Ich habe diese Ausstellung Playlist ja schon erwähnt. Und ich habe die mir so oft angeschaut. Die war ja in the Gallery und ich bin immer noch so glücklich darüber, dass wir diese Arbeiten von den Studierenden dort teilen konnten, dass ich das immer noch vermisse, diese Arbeiten dort nicht mehr zu sehen, weil natürlich war das eine Wechselausstellung. Aber das würde ich sagen, also ich hab kein direktes Lieblingswerk, aber ich schätze das einfach als Raum für etabliertes, aber eben auch für Newcomer-Formate. Und ich würde mir natürlich sehr wünschen, dass der Comic da auch noch, wie soll ich sagen, mehr ein Zuhause findet und würde mich sehr freuen, dort auch mal eine Comic-Ausstellung zu sehen oder aber sozusagen Comic in Dialog zu bringen mit Arbeiten, die dort eben aus der ständigen Sammlung sowieso zu sehen sind.
Das hört sich doch nochmal ziemlich gute Idee an, würde ich sagen. Ich danke dir auf jeden Fall für den Einblick.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit, über den Comic zu sprechen und ich freue mich aufs nächste Mal.
Wenn ihr jetzt noch tiefer in das Medium Comic eintauchen wollt, keine Sorge, I got you. Ich habe nämlich ein paar wirklich beeindruckende Titel von Barbaras Schreibtisch mitgenommen. Dazu gehören natürlich die Werke von Uli Lust, aber auch Das Licht, das Schatten lehrt von Tina Brenneisen, der Comic Kochende Affen von Anke Feuchtenberger über die Bedeutung des Kochens für die menschliche Evolution, Nora Krugs eindrucksvolle Spurensuche Heimat, Phoebe Glecknors Kultwerk The Diary of a Teenage Girl und Daniel Shashelyevs düstere Interpretation von Rotkäppchen, die eindrucksvoll zeigt, wie kraftvoll Comics selbst dann funktionieren können, wenn Worte fast vollständig in den Hintergrund treten. Alle Titel packen wir euch natürlich auch nochmal in die Shownotes. Ich würde sagen, der Lesestoff für den Sommer ist damit gesichert.
Das war Kunst im Ohr, der Podcast der jungen Freunde der Staatsgalerie Stuttgart. Die jungen Freunde, das sind interessierte Menschen zwischen 18 und 35, die bei ganz unterschiedlichen Veranstaltungen mehr über Kunst erfahren wollen. Wenn das nach euch klingt, schaut vorbei auf www.jungefreundestaatsgalerie.de oder bei Instagram. Unterstützt wird unser Podcast von RSM Ebner Stolz, dem Arbeitgeber für Talente in der Wirtschaftsprüfung, Steuer-, Rechts- und Unternehmensberatung. Danke dafür und danke euch fürs Zuhören.